Wow, was für ein gewaltiges Wochenende das doch ist, oder? FlowCon, mega, mega, mega. Und ein riesiges Dankeschön an alle, die da mitgewirkt und mitgeholfen haben, dass das so eine großartige Konferenz geworden ist. Vielen Dank dafür. Wir sind ja in der Predigtserie, wie aus Krisen Chancen werden. Letzten Sonntag sind wir damit eingestiegen und haben festgestellt, in den dunklen Zeiten unseres Lebens verbirgt sich manchmal ein Schatz. Wenn du diese Predigt verpasst hast, don't worry, hör sie doch einfach oder schau sie einfach nochmal bei YouTube nach, weil es ist der Einstieg in ein so wichtiges Thema. Ich glaube, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Ich wurde gefragt von einem Mann mit sehr viel Lebenserfahrung, also im fortgeschrittenen Alter. Er sagte, Markus, wie viele Krisen hat denn ein Mensch so? Er hat gesagt, das ist eine gute Frage. Kann ich nicht genau beantworten, aber ich gehe davon aus, je länger man hier auf dieser Erde ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, mehr Krisen zu erfahren, weil es zum Leben dazugehört. Ich habe mich an das Thema drangehängt von der FlowCon. Ging es ja um Träume und wenn du mitschreibst, der Titel der Serie lautet, wie Krisen zu Chancen werden und heute untergetitelt habe ich mit, wenn Träume überleben. Und ganz passend dazu möchte ich euch ein kleines Büchlein empfehlen von einem Schriftsteller, der mir in den letzten Monaten zu einem sehr guten Freund geworden ist. Er ist auch Teil dieser Gemeinde, Thomas Ladon. Und sein Buch heißt Steh deinen Träumen nicht im Weg. Er hat heute an diesem Tag auch ein zweites vorne ausliegen mit dem Titel In die Weite, Gedichte und Texte von Glauben und Freiheit. Und ich habe die Chance genutzt und habe es mir vom Autor persönlich signieren lassen. Heute hast du die Möglichkeit, wenn du das willst, es auch zu tun. Es kann es nur empfehlen. Dann möchte ich noch ein drittes Buch empfehlen, das über allen anderen Büchern steht. Komm, haltet mal eure Bibel hoch. Wir werden ja oft als eine sehr moderne Gemeinde bezeichnet und das ist auch wunderbar, aber in dem Bereich der Heiligen Schrift würde ich gern etwas konservativer werden und dir empfehlen, wirklich deine Bibel mit in den Gottesdienst zu bringen. Du sagst, oh, das habe ich auf meinem Mobilephone, lass ich nicht zählen. Ist ein gutes Zusatzelement, aber wenn du deine Bibel mitbringst, das ist ein Statement für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Und darum wollen wir da auch reinschauen heute und uns mit einer Person beschäftigen, die auch geträumt hat. Und ich lese dir mal den Rückblick dieses Mannes vor, wie er es vielleicht auch selbst beschreiben würde. Ich war nie wie die anderen. Vielleicht, weil ich zu viele Träume hatte. Ich war jung, naiv und habe geglaubt, die Welt würde sich einfach nach mir richten. Ich dachte, die anderen, besonders meine eigene Familie, würden sich irgendwann freuen und stolz auf mich sein. Stattdessen wurde aus Neid Wut und eines Tages stand ich da, allein von ihnen verraten und verkauft. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich begriff, niemand kommt, um mich zu retten. Ich bin hoffnungslos verloren. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gearbeitet, gehofft und geglaubt. Und als ich endlich dachte, mein Leben bekommt wieder Sinn, wurde mir alles genommen wegen einer Lüge. Da habe ich gelernt, was Einsamkeit wirklich heißt. Doch manchmal wächst im Dunkeln etwas, das man im Licht nie entdecken würde. Ich fand heraus, dass das, was ich als Schwäche gesehen hatte, meine Träume, genau das war, was mich retten würde. Jahre später sah ich sie wieder, die Menschen, die mich so sehr enttäuscht hatten. Sie wussten nicht, wer ich war. Und ich wusste nicht, ob mein Herz das aushält. Da standen sie, die dich damals fortgeschickt hatten und baten um Hilfe. Ich konnte sie bestrafen, aber ich sah in ihren Gesichtern die Angst, die Reue und plötzlich wusste ich, es ging mir nie um Rache. Ich weinte nicht, weil ich schwach war, sondern weil ich verstanden hatte, alles, was passiert war, der Schmerz, der Verlust, die Krisen in meinem Leben, hatten mich hierher geführt. Ich hatte mich selbst verloren, um mich wiederzufinden. Und ich habe ihnen vergeben. Nicht, weil sie es verdient hatten, sondern weil ich wirklich frei sein wollte. Vermutlich sind einige schon dahinter gekommen, dass es Josef aus dem Alten Testament ist, der hier Rückblick hält. Und das wird ganz schön zusammengefasst, sein Leben, das du übrigens im ersten Buch Mose nachlesen kannst. Da gibt es einige Kapitel, da findest du die gesamte Story. Heute wird nicht die Zeit bleiben, auf jedes Detail einzugehen. Aber ich finde, im Psalm 105, Vers 17 wird das ganz schön vom Psalmisten zusammengefasst. Da heißt es, Gott hatte schon einen Mann vorausgeschickt, Josef, der als Sklave nach Ägypten verkauft worden war. Man band seine Füße mit schweren Ketten und zwängte seinen Hals in einen eisernen Ring. Doch dann traf ein, was Josef vorausgesagt hat, was der Herr ihm eingab, bewies seine Unschuld. Da befahl der König ihm, seine Fesseln zu lösen. Der Mann, der über viele Völker herrschte, gab ihn frei. Er machte ihn zum obersten Verwalter seines Palastes und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Die hohen Beamten wurden ihm unterstellt und die Ratgeber des Königs sollten von seiner Weisheit lernen. Dann kamen Jakob und seine Familie nach Ägypten und ließen sich nieder im Land der Nachkommen Hams. Wenn wir das lesen, sehen wir, da ist ein Plan Gottes hinter dem Leben von Josef und es hat sich bei ihm ja über viele Jahre ganz anders dargestellt und sicherlich auch brutal angefühlt, weil er kam in Situationen und Krisen seines Lebens, das hätte er so nie gedacht. Noch bevor er volljährig war, verkauften seine eigenen Brüder ihn als Sklave und er wurde verschleppt in ein fernes Land. Er, der doch das ersehnte, erwünschte Kind von Jakob und Rahel war. So lange haben sie auf Nachwuchs gewartet und dann war der Josef plötzlich da und sie geben ihm bewusst diesen Namen, weil das heißt, Gott hat hinzugefügt. Gott hat einen Plan und in diesem Plan ist unser Sohn Josef und dann ist er plötzlich weg und die Eltern denken, er ist ums Leben gekommen. Jahre hören sie nichts von ihm. Wie hatte sich der Hass der Brüder aufgebaut? Nun, weil Josef einen Traum hatte. Er träumte, wie seine gesamte Familie sich vor ihm verneigen wird. Und natürlich stand da Neid auf und die Brüder entwickelten eine Wut auf diesen jungen Bruder, der so bevorzugt von den Eltern wurde, der ein kostbares Gewand, das von Weitem sichtbar war, das bekam er vom Vater verliehen. Eigentlich ein Zeichen des Erstgeborenen, aber nein, Josef trug es und er gab diesen Traum, den er hatte, mutig weiter. Übrigens, diesen Mut begleitete diesen Mann auch in späteren Jahren noch. Josef träumte. Gott hatte ihn erwählt, um mit ihm Geschichte zu schreiben. Und dennoch sieht es alles ganz anders aus in seinem Leben. Aber alles, was passieren sollte, war entscheidend für die Zukunft von ihm. Er lernte Gott zu vertrauen und gerade in diesen dunklen Zeiten. Gott brauchte einen Mann, dem er unglaublich große Macht anvertrauen konnte. Und weißt du, wenn ich die Geschichte von Josef lese, dann stelle ich immer wieder fest, Gott, der Schöpfer, erhält die Fäden und die Geschicke dieser Welt in seiner Hand. Nichts entgleitet dem allmächtigen Gott. Er ist mächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, nichts ist ihm zu schwer. Und ich glaube, wir alle, jeder einzelne von uns, wir können besser werden im Umgang mit Krisen. Bei einer echten Krise, da werden ja Grundannahmen erschüttert in deinem Leben. Zum Beispiel, dass du annimmst, oh, mir wird in meinem Leben nichts Negatives passieren. Oder die Grundannahme, ich kann den Menschen vertrauen. Mein Ehepartner bleibt mir treu. Oder die Welt ist sicher. Und wir stellen fest, all diese Grundannahmen werden so oft erschüttert im Leben eines Menschen. Krisen erschüttern uns in diesen Grundannahmen. Man spricht von einer Glaubenskrise, wenn jemand das, was er vielleicht jahrelang für richtig gehalten hat, plötzlich über Bord wirft. In eine Krise des Glaubens kommt oder manche sprechen von einer Lebenskrise, in die sie gerutscht sind, eine Sinnkrise. Auch finanzielle Krisen sind bekannt. Eine Ehe kann in eine Krise kommen oder eine ganze Familie. Und der eine Mensch, der reift darin und der andere zerbricht. Ich habe so viele Menschen in den vergangenen Jahren, schon Jahrzehnten begleitet, die in große Krisen ihres Lebens gekommen sind. Da gibt es Menschen, die fokussieren sich dann in dieser großen Herausforderung auf Gott und erleben, wie Gott sie an der Hand nimmt und hält und Sicherheit gibt. So, also, der erste Gedanke ist, Gott ist nicht überrascht über die Dinge, die passieren. Er war auch nicht überrascht über das, was passiert im Leben von Josef, sondern Gott, er plant voraus. Er weiß, wie die Dinge kommen. Und Krisen können Gott auch niemals aufhalten und stoppen. Dieser junge Mann Josef, der hatte Träume und Visionen und er wurde abgelehnt deswegen. Er hätte genauso sagen können, okay, in der Zukunft, ich halte meinen Mund. All das, was mit Träumen und mit Visionen und Prophetie zu tun hat, ohne mich, das hat mich nur in Schlamassel geritten. Aber das tut er nicht. Er zweifelt nicht daran, dass Gott zu ihm spricht. Und ich möchte uns sagen, lasst uns nicht daran zweifeln, dass Gott auch heute noch direkt in unser Leben hineinsprechen kann. Er hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Er spricht sehr, sehr oft durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Er spricht durch andere Menschen zu uns, durch Situationen. Gott hat Mittel und Wege, durch Träume. Und lasst uns mutig sein, weiterzugeben die Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Eine der Sprecherinnen in der Flowcon, die Rebecca Pohl, ich war begeistert von ihrer Predigt. Da waren so viele wertvolle und gute Gedanken darin. Und sie sagte, schau, Menschen können zu dir kommen und können sagen, träum weiter. So, Träume sind Schäume. Oder du kannst auch Gott hören, der sagt, träum weiter. Und das ist ein kolossaler Unterschied, weil dieses eine, träum weiter, das zieht uns runter, das entzieht Glaubensenergie und Kraft. Aber wenn Gott zu uns spricht, träum weiter, dann setzt er immer noch einen drauf, weil Krisen halten unseren Gott nicht auf, ihr Lieben. Niemals. Die Rebecca hat dann auch ihre Lebensgeschichte erzählt und mit 7 Jahren bekam sie so eine schlimme Krankheit, Morbus Crohn, und verbrachte Monate im Krankenhaus, Jahre. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, diese Not und dieses Leid. Und dann steht diese junge Frau hier und sie kämpft für diesen Gedanken hinter der Kanzel, dass Gott heute immer noch heilt, dass er sich nicht verändert hat, dass er derselbe ist, gestern, heute, und es bleibt in alle Ewigkeit. Und ich dachte mir so, für die Männer, die nicht dabei sein konnten bei der Konferenz, war ja eine Frauenkonferenz, ich nehme euch mit und gebe euch einen Einblick in einen kurzen Ausschnitt aus der Predigt von der Rebecca. Seid ihr dabei? Let's go.
Auf das Natürliche Sichtbare übertragen, weil Gott ja manchmal durch Bilder spricht, habe ich gedacht, ich überlege mir so ein Bild, was vielleicht Glaube nochmal veranschaulicht. Würde ich sagen, wenn das jetzt eine geistliche Realität ist, dann würde ich sagen, im natürlich Sichtbaren mit diesem Stuhl ist Glaube sowas wie, ich gehe auf diesen Stuhl zu und ich setze mich hin, ohne vorher mit dem Hersteller darüber gesprochen zu haben, welche Materialien verwendet wurden, wie der konstruiert wurde, ob der mein Gewicht wirklich hält, sondern da ist irgendwie eine Confidence in uns Menschen, habt ihr heute Morgen auch erlebt, wo wir sagen, ich glaube, der Stuhl hält. Ich habe da Glauben für. Hast du da Glauben für heute? Hast du da Glauben für gehabt? Ich glaube schon, weil sonst hättest du vielleicht dich auf den Boden gesetzt. Und trotzdem gibt's wahrscheinlich diese schmerzhafte Erfahrung, die man macht, wenn der Stuhl bricht. Wenn er instabil war, nicht gut gebaut war. Und er bricht einfach. Aber mir ist tatsächlich noch keine Person begegnet, die in solchen Situationen dann sagt, Stühle und ich. Nee, also das funktioniert für mich nicht. Also ich glaube nicht an Stühle. Ich finde, Stühle sind eigentlich ihr Lehre, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Schau mal in andere Nationen, da sitzen Leute auch auf dem Boden. Ist eigentlich auch gesünder. Also deswegen, wenn ich bei mir daheim bin, da werden erstmal Stühle entfernt und wir haben jetzt nur noch Couches und Sitzkissen. Willkommen bei mir. Und ich sage das jetzt sehr überspitzt, ne? Ich sage das jetzt gerade sehr, sehr überspitzt. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir manchmal, mich mit eingeschlossen, als Christen so mit geistlichen Realitäten umgehen können, wo wir schmerzhafte Erfahrungen haben. Und ich möchte den Schmerz nicht kleinreden. Ich weiß nicht, was für Wunden du schon erlebt hast. Aber ich weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Schmerz ist so real. Chronische Schmerzen, Verlust von geliebten Menschen, von Kindern, Herzschmerz. Das ist so real. Und ich kann dir nicht sagen, warum Heilung manchmal in einer Sekunde hineinkommt oder warum es manchmal ein Prozess ist oder es wir auf dieser Seite der Erde nicht wahrnehmen. Aber ich glaube, Gott heilt immer. Ich weigere mich, eine Theologie aus Erfahrungen zu machen, die Gottes Wort und Jesus, der Offenbarung von Gottes Wesen, widersprechen und sein Herz übergehen, nur weil ich es nicht verstehe.
Krisen sind Gottes Zeit, um intensiv zu uns zu reden, und deine Reaktion entscheidet, nicht die Umstände. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir aufnehmen sollten. Deine Reaktion in den Zeiten der Krisen ist so entscheidend. Das altgriechische Wort Krisis bedeutet ja unterscheiden. Und zwar, es ist eine Zeit, in der wir unterscheiden, ob wir Gott vertrauen oder unseren Glauben über Bord werfen. Eine Krise hat Potenzial für beide Dinge, uns in beides tiefer hineinzuführen. Im Buch der Sprüche im 4. Kapitel, Vers 23, so ein wichtiger Vers, der hier steht. Da heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Oh, da sind wir ja mal gespannt. Was ist wichtiger als alles andere? Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Immer wieder kommt es zu Zeiten, wo wir uns entscheiden, auf welche Gedanken, auf welche Stimmen wir in unserem Inneren hören. Bin vor kurzem bei der Suche nach einem Dokument, ich habe das im Suchfeld eingegeben, bin ich über einen Brief gestolpert, der schon eine Weile zurückliegt, in dem sehr viel Negatives über mich ausgesprochen wurde. Ich wurde angeklagt, der Lüge bezichtigt und so weiter. Und das ging direkt ins Präsidium unseres Bundes, zu dem wir als Kirche gehören. Ich wurde dann gefragt und habe Stellung dazu genommen und es war alles vom Tisch und eigentlich auch schon vergessen und vergeben und vergessen, und dennoch, dann kommt dieses Dokument, das aus irgendeinem Grund da noch sich eingelagert hatte, und es fängt an in meinen Gedanken, und das war die Zeit, sich zu entscheiden, in welche Richtung lasse ich meine Gedanken, meinen Gedankenstrom zu. Und weißt du, was das Allerbeste ist, wenn dir Unrecht getan worden ist? Das Allerbeste ist, Vergebung auszusprechen. Und das hat Josef verstanden. Hey, deine Gedanken in die Richtung zu lenken. Gott, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn mir Unrecht getan wurde, ich vertraue dir und ich weiß, dass ich vergeben soll. Es gibt keine Alternative dazu. Das hat Josef für sich entdeckt. Und er lenkt seine Gedanken in jeder Situation in eine gute Richtung. Er war vergebungsbereit und er war auch kompromisslos in seinem Leben mit Gott. Da kommt dieser junge Mann als Sklave in ein Haus nach Ägypten zu einem hochgestellten Mann namens Potiphar, und seine Frau scheint wohl nicht so sehr glücklich in der Ehe gewesen zu sein, und dann fällt ihr Auge auf diesen jungen Angestellten. Und sie setzt alles daran, um diesen Josef zu verführen, aber er bleibt standhaft und sie bezichtigt ihn, dass er sie missbrauchen wollte, und landet daraufhin im Knast. Kannst du dir sowas vorstellen? So ein Unrecht. Ich möchte sagen, Gott bringt dich durch und er bringt dich weiter, als du denkst. Da sitzt dieser Mann im Gefängnis und dennoch sein Vertrauen in Gott ist unerschütterlich. Er verhält sich nicht wie die Leute um ihn herum. Kein Jammern und kein Klagen und auch nicht irgendwie in eine Schockstarre hineinkommt. Ich habe gelesen, dass Soldaten im Krieg in Todesangst schon in so eine Schockstarre, wie Frozen, erstarren sie. Und Josef, er bleibt Teil im Gefängnis, Teil derer, die sich eben nicht im Selbstmitleid suhlen, sondern die aufstehen und Verantwortung übernehmen. Übrigens, Treue zeichnet sich in seinem Leben schon immer ab. Er war treu zuerst bei den Schafen als Hirte, dann treu im Hause von Potiphar im Umgang mit dem Geld, mit Besitz, jetzt auch beim Arbeiten im Gefängnis. In einer Krise stellen sich ja ganz grundlegende Fragen. Ich habe ja vorhin gesagt, so Grundannahmen werden erschüttert. Die Frage ist das Leben und sind die Menschen gut? Nein, nicht immer. Auch wenn wir es uns wünschen und annehmen. Aber das Leben ist nicht immer gut. Menschen sind nicht immer gut. Aber es gibt einen, der zuverlässig gut ist. Und das ist Gott. Gott ist gut. Und zwar alle Zeit. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Hey, wir probieren es noch einmal. Gott ist gut. Alle Zeit. Er verändert sich niemals. Es ist dasselbe gestern, heute, bleibt es in alle Ewigkeit. Unerschütterlich. Er ist ein festes Fundament. Ihm dürfen wir vertrauen. In der Krise liegt die Chance, dein Lebensfundament zu prüfen. Wenn es das Leben nicht so gut mit dir meint, wenn Menschen nicht so gut sind zu dir, dann kannst du dich neu fokussieren und sagen, Gott, aber du bist zuverlässig. Du bist kein Mensch, der lügt. Dein Ja ist ein Ja, dein Amen ist ein Amen. Du bist zuverlässig. Und manchmal verstehen wir die Dinge auch erst im Rückblick. Josef im Knast, da kommen zwei Männer mit unterschiedlichen Träumen. Und er legt sie aus. Er sagt, für den einen geht's gut aus, für den anderen, der verliert sein Leben. Und genauso passiert's. Wieder ist er mutig dabei, Träume zu deuten, und es spricht sich rum, und schließlich wird der mächtigste Mann im Land, Pharao, auf ihn aufmerksam. Und auch der hat Träume, und Josef sagt, was du da träumst, zeigt die Zukunft des Landes. Es kommen 7 ganz schlechte Jahre und 7 gute Jahre. Die Guten sind vorangestellt. Da gilt es, Kornkammern zu füllen, damit in den herausfordernden Zeiten das Volk genug zu essen hat. Und dann sagt dieser Mann in dieser gehobenen Position, in der höchsten im Land, sagt dieser König im ersten Buch Mose, 41. Kapitel, wir finden für diese Aufgabe, das Land zu verwalten, keinen besseren Mann als Josef, sagt der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. In einer Welt, die herausgefordert ist, in deiner Nachbarschaft, die vielleicht hoffnungslos ist, an deinem Arbeitsplatz, wo gejammert wird, da darfst du aufstehen, weil in dir ein anderer Geist ist, der Geist Gottes, der sagt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Gott ist in Kontrolle. Und während alle den Kopf in den Sand stecken, bist du da und erhebst dein Haupt und kannst Rat geben. Und ganz besonders möchte ich mich an die wenden, die schon durch große Krisen gegangen sind. Wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, weißt du, was Trauer ist und kannst anderen in der Trauer begegnen, wie es sonst niemand kann. Wenn du weißt, wie es ist, durch das Leid einer Scheidung gegangen zu sein, kannst du anderen helfen, die gerade in diesem Schmerz sind, dass sie betrogen wurden von ihrem Ehepartner, dass sie sich einsam fühlen. Wenn du durch finanzielle Herausforderungen gegangen bist und du weißt, wie das wieder in Ordnung gekommen ist, du kannst anderen Menschen helfen, die gerade drinstecken. Merkst du was? Wenn der Geist Gottes in uns lebt, und das will er so gern, dann können wir zu Ratgebern werden in einer Welt, die ohne Gott verloren ist, ihr Lieben. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagt der König. In ihm wohnt Gottes Geist. Gottes Geist ist sichtbar. Er will Menschen begegnen. Mitten in aussichtslosen Situationen wird Josef geschickt, um den Menschen die Güte und die Liebe Gottes zu bringen. Gott lehrt uns durch sein Wort. Er schenkt uns Weisheit für die Menschen in unserem Umfeld, dass sie lernen Dinge, die sie noch nie gehört haben. Dass sie hineingeführt werden in die unsichtbare Realität. Dass wir wissen, es gibt eine Realität im Unsichtbaren. Da findet ein Kampf statt, auch in unseren Gedanken, der uns herausfordert. Und die Zeit der Krise ist die Zeit, sich zu entscheiden, auf welche Gedanken steuern wir zu. Josef wird seiner Berufung gerecht. Er öffnet die Kornkammern, und wir dürfen Gottes Kornkammern den Menschen in unserem Umfeld öffnen, ihr Lieben. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, was für eine Ehre, dass Gott uns dazu berufen hat. Wir sollten und wir dürfen als Kirche nicht schweigen. Wir dürfen uns zu den guten Werten, die Jesus uns gelehrt hat, stellen und einer Welt sagen, die Kirche ist nicht die Spaßbremse, der Spielverderber, die Kirche ist die Hoffnung dieser Welt. Wir dürfen einem Volk sagen, hey, Wir müssen nicht in Depression unser Leben führen. Nicht in Angst. Weil wenn die Liebe Gottes kommt, dann geht die Angst. Wo Angst ist, ist keine Liebe. Schau, Josef ist so ein Typus für Christus. Da gibt's so viele Parallelen. Beide sind in besonderer Weise vom Vater geliebt. Josef von Jakob und Jesus vom himmlischen Papa. Beide werden von ihren Brüdern gehasst. Beide werden dem Tod ausgeliefert. Jeder wurde zum Segen. Genauso wie Josef sich mit seinen Brüdern versöhnte und erhöht wurde, genauso bietet Jesus dir und mir, uns, Versöhnung an. Er bietet Freundschaft an zu allen Menschen. Ich hatte mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, Mensch, Jesus, hast du denn Krisen erlebt? Und die Antwort kam ganz schnell, natürlich mindestens zweimal. Anfang seines Dienstes, eigentlich gab es mehrere Krisen, aber zwei stechen ganz besonders heraus. Als er angefangen hat seinen Dienst, da ging er zum Fasten in die Wüste und dort kommt der Teufel. Und der Teufel kennt ja die Bibel auch und er missbraucht Verse, um Jesus zu verführen. Und Jesus kontert immer wieder mit dem Wort Gottes. Das zweite Mal am Ende seines Dienstes, nach 3,5 Jahren in der Öffentlichkeit, dem Zeichen und Wunder geschehen sind, der den Menschen vom Reich Gottes berichtet und erzählt hat, ist er in diesem Garten, Garten Gethsemane, und er sagt, himmlischer Papa, wenn es möglich ist, dann geh doch dieser Kelch an mir vorüber. Und er weiß schon in diesem Gebet, es gibt nur einen Weg und dieser Weg ist er. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch meinen Tod am Kreuz und meine Auferstehung werden Menschen zum himmlischen Papa kommen können. Es gibt keinen extra Weg. Es ist absolut. Weißt du, Gott hat so viel mehr für jeden Einzelnen von uns. Gott hat so einen guten Weg für dich und für mich. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht siehst oder es schwerfällt, dir zu glauben, sieh den ganzen Weg.
Du bist enttäuscht, verletzt, missverstanden und in Frage gestellt? Neue Gefühle fordern ihr Recht. Ich will mich mit ihnen streiten, sie nicht ungeschoren davonkommen lassen. Morgen wird der Wind sich drehen. Ich spüre schon das Ziehen in den Knochen. Der Wind singt kaum hörbar ein Lied. Die Rosen, der Tau, alles glänzt im Morgenlicht. Vergessen sind die bösen Träume, der Schrei der Eule, das fahle Licht des Mondes. Vergessen ist die Nacht. Es ist Morgen geworden, ein neuer Tag ist da, rein, reich an Gelegenheiten. Ich strecke ihm beide Arme entgegen, freudig, neugierig. Weiß, ich darf hoffen und glauben darf ich. Dies ist mein Tag. Denk an den ganzen Weg, den du gegangen bist. Nicht nur das letzte Stück, die Morgen der Schatten und die Nächte des Sturms. Denk an den ganzen Weg. Denk an den ganzen Weg und tu es nicht im Zorn. Denn die Lilien blühten und das Brot, es reichte. Denk an den ganzen Weg, den du gegangen bist. Und denk daran, dass ich bin, der ich war und sein werde. Deine Sonne, dein Meer, dein Salz, dein Feuer, denk an den ganzen Weg, den ganzen Weg.
Wenn ich persönlich herausgefordert bin und das Leben so dunkel aussieht wie hier in diesem Glas, dann denke ich gern mal zurück an die Situation, in denen Gott mir geholfen hat, mich durchgetragen. Und das gibt so eine Kraft, setzt so eine Kraft frei. Weißt du, ich möchte dich einladen, mal deine Augen zum Gebet zu schließen. Ganz persönlich das Gespräch mit Gott zu suchen, weil er ist hier. Und Jesus, wir denken an den Weg, den du gegangen bist. Es war kein leichter Weg. Als du dein eigenes Kreuz getragen hast, dann ans Holz genagelt wurdest. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Du hast Vergebung ausgesprochen. Und du hast deine Hand auch jedem Einzelnen von uns gereicht. Es ist ein Zeichen deiner Liebe. Nur die Liebe war es, die dich dort am Kreuz hielt. Du hast doch alle Möglichkeiten gehabt, Herrscharen von Engeln zu rufen. Und dennoch gehst du diesen Weg, diesen schweren Weg für mein Leben, für jeden Einzelnen von uns. Und danke, dass du nicht im Tod geblieben bist. Du bist auferstanden und jetzt sitzt du zur Rechten des Vaters. Du bist der König aller Könige, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Herr, mein Gebet ist, dass dein Wille geschieht in meinem Leben und dass dein Reich sich ausbreitet. Immer mehr. Weil es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, als mit dir in Verbindung zu sein, mit dir zu leben. Deine Treue ist jeden Morgen neu. Deine Barmherzigkeit hört niemals auf. Während wir mit Gott sprechen, niemand umher schaut. Ich möchte Gelegenheit geben, wie in jedem Gottesdienst. Ich möchte den Menschen sagen, die nicht wissen, ob ihr Leben gerettet ist in Ewigkeit, die nicht wissen, ob Gott ihr Freund, ihr Vater, ihr Erlöser ist. Heute streckt Jesus jedem Einzelnen die Hand entgegen. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus aufnehmen als meinen Retter in mein Leben, dann lade ich ein, die Hand auszustrecken, dem Himmel entgegen, damit zu signalisieren, hier ist mein Leben, Gott. Ich lade dich ein, sei du der König, der Herr meines Lebens. Wo immer jemand ist, den das betrifft, ich rufe dich, ich rufe sie hinein in die Beziehung mit Gott. Vielen Dank. Ich möchte einfach nochmal fragen, auch oben auf der Galerie einladen, im Livestream, wo immer Menschen sind, die sagen, ich brauche Erlösung meiner Schuld, ich brauche Vergebung, ich möchte, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, dann strecken auch sie gerade noch die Hand dem Himmel entgegen. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Und ich lade uns alle ein Gebet zu sprechen, indem wir sagen, Jesus Christus, danke, dass du den Weg gegangen bist, den Weg der Erlösung. Danke, dass du meine Sünde getragen hast, dass du mir jetzt neues Leben schenkst. Und dein Geist in mir wohnt. Lass mich einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will als Segen sein für die Menschen in meinem Umfeld. Danke Gott, dass du mir dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.